Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur April-Auflage unseres Funkmagazins. Aus dem Studio des rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie Adi Ardalan. Hier sind unsere Themen. Segnung des neu restaurierten Doms in Temeswar im Jahr der europäischen Kulturhauptstadt. Doku-Premiere im Bukarester Schülerhaus, das Leben und Wirken von Hans-Otto Roth. Deutsch-Ungarische Ausbildung am Maschinenbau- und Informatiktechnikum in Debrecen. Workshop zur kreativ-ästhetischer Sprachvermittlung im Deutschen Kulturzentrum Klausenburg. Und Trio Farfarello-Konzert in Satmar, ein Gespräch mit Frontmann Mani Neumann. Das alles heute bei uns in der April-Auflage des Funkmagazins. Hören Sie mit.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Den ersten Aufenthalt machen wir heute bei uns im Banat. Temeswar hat im Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2023 eines seiner Wahrzeichen zurückbekommen. Die neu sanierte römisch-katholische Domkirche wurde am 22. April infolge der bisher umfangreichsten Restaurierungsarbeiten in der Geschichte des Gotteshauses neu gesegnet und steht seither täglich den Besuchern offen. Die feierliche Segnungszeremonie erfolgte am Tag vor dem Fest des heiligen Georg, des Schutzpatrons des Temeswarer Doms. Die römisch-katholische Bischofskathedrale am Domplatz in Temeswar ist ein Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde nach der Vertreibung der Osmanen auf Initiative des Kaisers Karl VI. Von Österreich erbaut. Die Baupläne im Barockstil wurden vom kaiserlichen Architekten Josef Emanuel Fischer von Erlach erstellt. Die Grundsteinlegung erfolgte 1736 durch den damaligen Bischof von Chanat Adalbert von Frankenstein. Nach langwierigen Bauarbeiten segnete 1754 Bischof Anton Graf Engel von Wagrain das fertiggestellte Gotteshaus. Das Hauptaltarbild vom heiligen Georg wurde im selben Jahr vom Direktor der Kunstakademie in Wien, Michael Angelo Unterberger, gemalt. Die Gemälde der Nebenaltäre stammen vom Wiener Maler Johann Nepomuk Schöpf und sie kamen 1772 hinzu. Die feierliche Konsekrierung der Domkirche erfolgte 1803 durch den damaligen Bischof Ladislau Kösigi von Remete. Die jetzige Orgel wurde vom Temeswarer Orgelbauer Leopold Wegenstein 1907 erbaut, sie ersetzte aber ein älteres Instrument aus dem 18. Jahrhundert. Nennenswerte Renovierungen fanden 1926 und 1986 statt. 2019 begann dann das bisher umfangreichste Restaurierungsprojekt, dessen Arbeiten in diesem Jahr beendet werden. Über den Umfang und die Kosten der Arbeiten sprach zu Beginn der Zeremonie der Kanzleidirektor des Temeswarer Bistums, Domherr Nikola Lausch.
Wir hatten 5 Millionen Euro durch einen europäischen Projekt, wo wir 98% von der Union bekommen haben, 2% hat das Ordinariat finanziert. Neben dieser Summe hat das Ordinariat über 1 Million Euro bis jetzt bezahlt. Diese Summe dann haben wir auch von verschiedenen Quellen bekommen, von der rumänischen Regierung, so ungefähr 450.000 Euro. Das Bürgermeisteramt fast 100.000 Euro. Vom Kreisrat hatten wir dann für die Kathedrale auch 50.000 Euro bekommen. Andere hatten wir auch etwas von Deutschland gehabt, von Renovabis, von Kirche in Not, Erzbistum Köln und Paderborn und alle anderen ungefähr 500.000 Euro. Das ist noch durchs Ordinariat finanziert. Alles wurde restauriert, die ganze Kirche. Wir hatten fast 1,5-2 Jahre das Gerüst drin gehabt. Alle Altäre waren restauriert, die Kreuzwegstationen, die Statuen. Gleichzeitig wurden auch die Domherrnstühle restauriert. Wir haben auch Fußbodenheizung. Wir können sagen, das ist ein bisschen viel Zeit, 4 Jahre. Aber jetzt, wenn wir durchschauen, so können wir auch sagen, dass was alles da gemacht wurde, in 4 Jahren ist auch nicht wenig.
Die Segnungszeremonie zelebrierte der apostolische Nuntius für Rumänien und Republik Moldau, seine Exzellenz Miguel Muri Buendia, zu seinem letzten offiziellen Besuch außerhalb der Landeshauptstadt Bukarest in diesem Amt, im Beisein mehrerer Erzbischöfe und Bischöfe aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien und in Anwesenheit von vielen Priestern und Geistlichen anderer christlichen Konfessionen sowie mehrerer Vertreter öffentlicher Behörden aus Rumänien, Ungarn und Deutschland. Den musikalischen Rahmen sicherten der Domchor und das Domorchester unter der Leitung von Domkapellmeister Walter Kindl, der Exultate-Chor geleitet vom Domorganisten Robert Boykai Fabian und das Musikensemble Harmonia Christi der Temeswarer Diözese geleitet von Musiklehrer Justin Kalin. Die Predigt nach dem Wortgottesdienst sprach der Bischof der Temeswarer Diözese Josef Csabapál.
Die Renovierungsarbeit dauerte genügend lang. Wir sind dieser Arbeit Schritt für Schritt gefolgt und konnten bemerken, wie das eigentlich geht. Ganz am Anfang sind hochqualifizierte Menschen gekommen, Ingenieure, welche die Pläne gemacht haben. Ich bedanke mich bei Ihnen. Diese Pläne waren schön, wir haben über sie diskutiert und am Ende haben wir sie gut geheißen. Und nachher konnten wir beobachten, was es bedeutet, wenn die Arbeiter, die Meister, diese Pläne befolgen. Langsam, nach viel Arbeit, zeigt sich das Ergebnis. Das Kunstvolle und die Schönheit kommen zum Vorschein. Ich möchte allen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Heute ist ein wichtiger Tag, an dem die Kathedrale wieder geöffnet wird, um all jene aufzunehmen, welche die Nähe Gottes suchen. Ich danke allen, die mit ihren finanziellen und spirituellen Unterstützung dazu beigetragen haben, die Projekte zu schreiben und die Arbeiten auszuführen, so dass die Kirche nun erneuert ein Ort der Gegenwart Gottes sein und im Herzen der Diözese, der gesamten Diözese dienen kann. Amen.
Nach der Predigt wurde die Litanei aller Heiligen gebetet und der Hauptzelebrant sprach die Konsekrierungsgebete, er weihte mit Chrysamöl die 12 Kreuze der Domkirche und segnete den neuen Altartisch. Da dieser aus Holz hergestellt ist, wurden darin keine Reliquien von Heiligen eingebaut, sondern er wurde mit Weihwasser geweiht. Die Temeswarer Domkirche verfügt aber in den beiden neogotischen Nebenaltären über Reliquien von Heiligen. Beim Altar der Heiligen Jungfrau Maria ist eine größere Reliquie des Heiligen Verecundus, eines römischen Märtyrers der ersten Jahrhunderte des Christentums, eingebaut und beim Altar des Heiligen Gerhard eine Reliquie des ersten Märtyrerbischofs der historischen Diözese von Chanat. Nach der Feier des Altars und der Kirche wurden alle Kerzen feierlich angezündet. Es folgte der eucharistische Gottesdienst, wobei das Gebet Vater unser dreisprachig gesprochen wurde.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung.
Das Restaurierungsprojekt des Temeswarer Doms wurde noch zur Amtszeit des Altbischofs Martin Roos eingeleitet, der selbst auch zu den zelebrierenden Bischöfen der Segnungszeremonie zählte.
Eine restaurierte alte Kirche. ist ein historisches Denkmal in der Kategorie A, ein bedeutendes Bauwerk des Banates vor allem. Das war in erster Reihe dem europäischen Projekt zu verdanken. Die Diözese hätte das nie geschafft. Deswegen waren wir froh, dass wir dieses Projekt gewonnen haben. Es hat 4,5 Jahre gedauert und ist vor allem außen noch nicht ganz fertig. Aber wir freuen uns, dass wir den Gottesdienst wenigstens halten können und damit wieder ins Normale zurückgekehrt sind.
Zum Abschluss des Gottesdienstes erteilte der apostolische Nuntius den Segen und danach erklang das Te Deum: Großer Gott, wir loben dich. Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit, 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien sowie in Teilen Ungarns und Serbiens, aber auch ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
70 Jahre seit dem Tod des siebenbürgischen Politikers Hans-Otto Roth wurden Anfang dieses Monats begangen. Aus diesem Anlass luden das Schillerhaus und das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien zur Premiere des Films »Das Leben und Wirken von Hans-Otto Roth« in Bukarest ein. Erstellt wurde die Filmdokumentation von Wolfgang Köber und Eduard Schneider und sie zeigt die von Roth selbst beschriebene Doppelrolle als Siebenbürger Sachse und treuer Bürger des rumänischen Staates. Historiker aus dem In- und Ausland sowie geistliche und weltliche Vertreter der evangelischen Kirche in Rumänien kommen darin zu Wort und bieten einen Einblick in das Wirken des rhetorisch begabten und empathischen Politikers. Mit Wolfgang Köber sprach nach der Ausstrahlung des Films Monika Strava von der deutschen Redaktion des rumänischen Rundfunks in Bukarest.
Herr Köber, es war ein wunderschöner Film und die Geschichte ist genauso ungewöhnlich, wie dieser Film entstanden ist. Sie sind eigentlich kein Regisseur. Wie sind Sie dazu gekommen, diesen Film zu drehen?
Ja, das war mehr oder weniger ein großer Zufall und ich betrachte mich auch ungern als Regisseur, sondern eher so als Initiator und Anschieber oder der Schubkraftgeber der ganzen Sache. Natürlich mit der Unterstützung von vielen, vielen weiteren Partnern. Und dann alleine hätte ich das nie geschafft und ich bin froh, dass es sich so gefügt hat, dass zur richtigen Zeit die richtigen Player da greifbar waren und dass wir das machen konnten. Und das ist jetzt zum Beispiel eine positive Story aus der Corona-Zeit. Wir konnten es auch nur deswegen machen, weil wir sonst die Kapazitäten nicht gehabt hätten, so viel Zeit dafür aufzuwenden.
Wie sind Sie auf das Leben und Wirken von Hans-Otto Roth gestoßen?
Ich hatte von dem Namen über Anselm Roth schon über seinen Großvater einiges gehört. Vorher muss ich zugestehen, nicht, dass er so nahe bei uns ist, der Hans-Otto Roth, über seine Tochter. Das war mir nicht bewusst und das hat mich sehr berührt und auch besonders stark angespornt, das zu machen.
Wie haben Sie die Dokumente zusammengefügt? Wer hat Ihnen dabei geholfen? Weil es muss gewiss eine Menge Material vorhanden gewesen sein.
Es haben geschätzt über 40, 50 Personen mitgewirkt. Es kam aus allen möglichen Ecken, kamen Hinweise, auch Dokumente, auch dies, auch das. Es war eine Schnitzeljagd im wahrsten Sinne des Wortes und die ist auch heute noch nicht vorbei. Denn auch jetzt kriegen wir noch alle möglichen interessanten Dokumente und vielleicht überarbeiten wir das nochmal und fügen die auch mit ein, obwohl er jetzt schon sehr umfangreich ist, der Film mit dem Material, das wir jetzt haben. Aber irgendwann muss man auch mal Schluss machen und das Ganze dann abschließen, sonst kommt man nie zu einem Ende. Und ich hoffe, dass das Ende in der Form, so wie es jetzt ist, okay ist für die Leute, die es betrachten.
Sie haben unter anderem auch sehr eng mit Hans-Otto Roths Tochter Maria Luise Roth-Höppner zusammengearbeitet. Wie hat sich diese Zusammenarbeit gestaltet?
Sie lebt natürlich in der Zeit sehr aktiv. Die Erinnerungen an die Zeit sind wirklich hellwach und sehr akkurat zum großen Teil. Ich habe mit ihr in relativ kurzer Zeit einen warmen Kontakt geknüpft. Ich respektiere sie, respektiere mich und wir vertrauen uns gegenseitig. Und sie hat auch gesehen, dass das Endprodukt, also der Film bei der Uraufführung in Hermannstadt, dem entsprach, was sie auch über ihren Vater vermitteln wollte. Also wir haben die Essenz, die konnten wir 1:1 überbringen. Und das war uns sehr, sehr wichtig. Und das hat sie auch so gesehen. Und natürlich haben wir dadurch weiter das Vertrauen von ihr gewonnen.
Wie war die Zusammenarbeit mit Eduard Schneider? Welchen großen Beitrag hat er zu diesem Film geleistet?
Eduard Schneider ist ein sehr guter und lieber Freund von uns. Ich muss offen ehrlich sagen, ich bin sehr pragmatisch. Er ist sehr künstlerisch veranlagt und das hat dann sehr gut zusammengepasst. Er ist mehr als 100% akkurat. Und das ist vielleicht ein bisschen nachteilhaft zum Teil, weil das ist eher ein Lob an ihn. Man muss ihn ab und zu ein bisschen in seinem Enthusiasmus ein bisschen wendigen, aber das ist sehr gut so. Er hat auch die technischen Voraussetzungen, um wirklich Filme technisch gesehen auf höchstem Niveau fertigzustellen. Die größte Herausforderung war die Restaurierung dieser Filmrolle, die wir in der Schublade bei der Frau Roth-Höppner gefunden haben. Der Film wurde nie abgespielt. Das war das erste Mal, als wir diesen Film abgespielt haben. Sie können sich vorstellen, einen Film aus der Zeit, in dem Format, in die heutige digitale Technik zu integrieren, das ist was ganz Spezielles und das hat er meisterhaft gemacht.
Sie haben während der Dreharbeiten sozusagen Hans-Otto Roth kennengelernt. Was hat Sie an seiner Persönlichkeit so fasziniert?
Die Tatsache, dass eine Überzeugung und Werte einen Menschen ausmachen und nicht irgendwelche temporären Begeisterungen, die kommen und gehen.
Wo wurde der Film bislang ausgestrahlt?
Wir haben den Film absichtlich bis jetzt nur ausgewähltem Publikum zugänglich gemacht. Wir hatten, so wie Sie gehört, weil auch das Forum der Finanzierer des Films war, haben wir das in Hermannstadt gemacht. Dann konnten wir in Dinkelsbühl mit Hilfe von Michael Schmidt und über die nach ihm benannte Stiftung die Deutschlandpremiere machen. Das waren die zwei Locations, wo wir es gezeigt haben. Und da war mir ganz wichtig, als nächsten öffentlichen Punkt Bukarest auszuwählen, da Bukarest praktisch die Wahlheimat von Hans-Otto Roth war unter der Woche. Und ich sehe auch jetzt die Verbundenheit zu ihm, wie viele Leute da waren. Glaube ich, war das die richtige Entscheidung, das als dritten Standort auszuwählen für die Aufstellung des Films.
Welches war so das Feedback im Allgemeinen, auch in Siebenbürgen, auch in Dinkelsbühl?
Ich war überrascht zu sehen, dass in Dinkelsbühl sehr viele positive Kritik ausgeübt wurde. Es kamen viele Leute dazu, auch aus den Familien, die sich von früher noch kannten, die mir noch viele Einzelheiten mitgegeben hatten, die interessant waren, die das Salz in der Suppe ausgemacht haben, die den Film aber als solches jetzt nicht bereichert haben. Also es war ein sehr sensibles Thema und ich glaube, die Leute haben gewartet, dass da was kommt, etwas Greifbares, etwas Kompaktes. Natürlich gibt es viel Geschriebenes, Langatmiges, aber so ein kompakter Film, wo dann alles zusammen in einer relativ kurzen Zeit ist, das macht ihn sehr attraktiv und deswegen ist auch die Resonanz so gut gewesen.
Kann man den Film irgendwie auch kaufen oder online sehen?
Die Realisierung des Films hat überhaupt keine kommerziellen Aspekte. Das war auch nie in der Sache. Uns war es wichtig, eine Hommage an diesen Herrn zu machen, dass der in unserer Erinnerung bleibt. Jetzt am 1. April ist sein 70-jähriger Todestag und das ist wieder ein Punkt, wo wir sagen, jetzt müssen wir wieder mal seine Erinnerung an ihn ein bisschen aufblühen lassen, damit man merkt, es gibt Leute mit Überzeugung, die schwere und gute Zeiten überbrücken können. Wie schon gesehen, er hat 2 oder sogar 3 Regime mitgemacht und er ist stets seiner Linie treu geblieben. Und das möchten wir auch den jungen Leuten vermitteln, dass man Werte leben kann und Werte auch vertreten kann und nicht sich von irgendwelchen anderen Hypes lenken lässt.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzgebieten des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Eine deutsch-ungarische zweisprachige Ausbildung hat vor 21 Jahren am Mechwart Maschinenbau- und Informatiktechnikum in Debrecen begonnen. Das 20-jährige Jubiläum wird in diesem Schuljahr gefeiert. Über die Anfänge und die Entwicklung der Ausbildung sowie deren Ist-Zustand erzählt die Leiterin der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Ilona Linzenbold-Dörök im Gespräch mit Melita Hengel von der deutschen Sendung des Ungarischen Rundfunks in Fünfkirchen.
Vor zwei Jahrzehnten hat an Ihrer Institution die zweisprachige Ausbildung begonnen. Fangen wir bitte damit an, wie diese Anfangszeit war. Wie viele Pädagogen gab es damals und wie hat denn die Arbeit begonnen?
Unsere Schule ist sehr alt, also das ist eine 114 Jahre alte Schule. Und ihre Hauptaufgabe immer die Ausbildung von Fachleuten für Maschinenbau und später auch für Informatik. Und nach der Wende wurde auch in unserer Schule die deutsche Sprache eingeführt. Kurz nach der Wende, schon im Jahre 1992, haben wir begonnen, Deutsch zu unterrichten. Und im Jahre 2002 wurde in der Schule die bilinguale Bildung eingeführt. Unsere Schule war die erste deutsch-ungarische zweisprachige Schule in Debrecen. Warum eben in dieser Schule wurde eine zweisprachige Bildung eingeführt? Das kann ich so erklären, dass die Sprache der Mechanik und der Maschinenbau eigentlich Deutsch ist. Aller Anfang ist schwer, auch unser Anfang war sehr schwer. Wir brauchten Lehrer, Deutschlehrer, die nicht nur Deutsch konnten, sondern zum Beispiel in der Fachkombination Deutsch-Mathematik, Deutsch-Geschichte. Und es war sehr schwer, solche Lehrer zu finden. Auch heutzutage ist das nicht leicht, aber heutzutage gibt es mehrere Lehrer, die Mathe-Deutsch oder Geschichte-Deutsch unterrichten. Und noch eine große Schwierigkeit war, dass zu dieser Bildung immer ein Muttersprachlehrer angestellt werden. Das ist nicht leicht, einen solchen Lehrer zu finden.
Gibt es vielleicht diesbezüglich Informationen, mit wie vielen Pädagogen es vor 20 oder beziehungsweise 21 Jahren begonnen hat?
Wenn ich mich gut erinnere, auch damals haben wir mit 8 oder 9 Deutschlehrerinnen gearbeitet und jetzt besteht unsere Fachschaft aus 10 Lehrerinnen. Wir alle sind Lehrerinnen und jeder von uns hat noch ein anderes Fach. Also zum Beispiel, ich unterrichte Ungarisch und Literatur, aber ich habe 2 Kolleginnen, die Deutsch und Mathematik unterrichten, 3 Kolleginnen unterrichten Geschichte neben Deutsch, 1 Kollegin unterrichtet Chemie, 1 wird bald Englisch unterrichten. Sie beendet das Englischstudium gerade jetzt in diesem Jahr. Und ich möchte kurz über das Ausbausystem der bilingualen Bildung sprechen. Vor dem Einstieg in die 9. Klasse gibt es eine sogenannte 0. Klasse, ein zusätzliches Jahr mit 18 Deutschstunden pro Woche. Ab der 9. Klasse bis zur 13. Klasse haben die Schüler 6 Deutschstunden pro Woche. Aber natürlich, ab der 9. Klasse lernen sie Geschichte und Mathematik sowie Zivilisationskunde auf Deutsch. Und im Allgemeinen machen sie in der 10. oder in der 11. Klasse die Sprachprüfung. Im Allgemeinen auf Niveau B2, die besten auf Niveau C1. Diese Sprachprüfungen sind im ganzen Europa bekannt. Und natürlich, nach der Sprachprüfung arbeiten wir weiter und dann machen sie die Abiturprüfung. Und 90% unserer Schüler machen die Abiturprüfung in Deutsch auf Oberstufe. Und im Durchschnitt 90% unserer Schüler machen bis zum Schulabschluss eine Sprachprüfung.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sich während dieser 2 vergangenen Jahrzehnte ja einiges auch an Ihrer Institution geändert hat. Wie sieht es heute aus? Wie viele Schüler haben Sie denn?
Die Zahlen sind gleich wie früher im bilingualen System. Also in jedem Jahrgang haben wir eine bilinguale Klasse. Im Durchschnitt mit 28 bis 35 Schülern. Circa 1000 Schüler besuchen unsere Schule. Aber die Schülerzahl der bilingualen Klassen ist nicht gestiegen. Wir können sagen, jetzt möchten weniger Schüler diese Bildung wählen als früher. Denn wenn Sie das Technikum mit dieser bilingualen Bildung wählen, dann müssen Sie 6 Jahre lang in der Schule bleiben. Es ist sehr schwer, mit 14 Jahren die Schulwahl und wenn jemand das Technikum macht und nach 2 Jahren sieht, dass diese Bildung er nicht mag, er ändern möchte, hat der Schüler wenige Chance, in eine andere Schule zu gehen. Also er kann kein Gymnasium wählen, weil im Gymnasium werden andere Fächer unterrichtet als im Technikum.
Es ist also kein Durchgang. in dem Sinne so leicht möglich zwischen den Schulen. Ja, Sie haben angesprochen, dass ziemlich viele Sprachprüfungen an der Institution angeboten werden. Und ein ganz neues Element ist ab diesem Schuljahr auch die DSD 1 Pro-Prüfung. Was sind denn die ersten Erfahrungen damit?
Seit Oktober 2022 sind wir Mitglied von PASCH-Schulen. PASCH bedeutet Schulenpartner der Zukunft. Hier geht es um, dass bei jungen Menschen Interesse und Begeisterung für Deutschland und die deutsche Sprache zu wecken. Wir haben uns beworben, wir mussten eine Bewerbung einreichen und in unserer Bewerbung steht, haben wir uns um zweierlei Sprachprüfungen beworben, um DSD 1 Pro und um DSD 2. Wenn unsere Schüler die Prüfung DSD 2 machen können, dann bekommen sie eine Sprachprüfung, Stufe B2 oder Stufe C1. Es hängt davon ab, wie viele Punkte die Kandidaten erreichen. Aber wenn die Prüfung DSD 1 Pro machen, dann das Niveau ist B1 und dazu braucht man berufliche Erfahrungen. Eine solche Prüfung haben sie in der vorigen Woche gemacht. Zuerst haben sie den schriftlichen Teil gemacht. Das dauerte fast 4 Stunden lang. Schriftlicher Teil, Leseverstehen, Hörverstehen-Aufgaben haben sie bekommen. Und dann vorige Woche haben wir den mündlichen Teil geprüft. Das besteht aus einer Diskussion. Dann kam eine Präsentation und dazu Fragen zu der Präsentation. Und hier geht es um einen Beruf oder eine Tätigkeit bei einer Firma oder bei dem Praktikum. Es war nicht leicht, das muss ich sagen. Es war anders als die Sprachprüfungen, die unsere Schüler bis dahin gemacht haben. Vielleicht wegen dem beruflichen Wortschatz, wegen der Präsentation. Manchmal machen unsere Schüler Präsentation, aber in der Prüfung eine Präsentation vortragen, das ist etwas anderes. Ja, das müssen wir noch viel, viel üben. Aber nächstes Mal werden wir das besser machen. Diese Prüfung ist sehr gut für die Schüler, die später in Deutschland arbeiten möchten oder weiter studieren möchten an den technischen Hochschulen. Und ich denke, einige von unseren Schülern würden sehr gerne in Deutschland an technischen Hochschulen studieren.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein Workshop zum Thema kreativ-ästhetische Sprachvermittlung mit dem Kamishi Bai fand in diesem Frühjahr in der Bibliothek des Deutschen Kulturzentrums Klausenburg statt. Als Teilnehmer angesprochen waren Lehrer für den Grund- und Vorschulunterricht in Deutsch als Muttersprache oder als Fremdsprache. Leiterin des Workshops war Dr. Katha Silvia Bartalisch, Grundschul- und Kindergartenpädagogin, Deutschlehrerin mit Schwerpunkt Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Theaterpädagogin und Autorin des Lehrerhefts Das Kamishi Bai Erzählertheater im DAF-Unterricht. Sie ist gegenwärtig an der Babesh-Bolyai-Universität in Klausenburg am Department für Pädagogik und Didaktik in deutscher Sprache tätig. Ein Gespräch mit ihr zeichnete vor dem Workshop Gabi Mesey von der deutschen Sendung des Ruinischen Rundfunks in Neumarkt auf.
Schon der Titel des Workshops hört sich interessant an. Was ist Kamishi Bai Erzähltheater?
Das Kamishi Bai Erzähltheater ist eine Form des bildgestützten Erzählens, aber auch des Erfindens von Geschichten bei den größeren Schülern. Das Wort Kamishi Bai stammt aus Japan. Und lässt sich am besten eigentlich mit Papiertheater übersetzen. Es besteht eigentlich aus Bildkarten, mit denen die einzelnen Szenen einer Geschichte illustriert werden können. Und diese Bilder bilden auch den roten Faden des Erzähl- und Spielprozesses, weil wir dann ganz oft dieses Erzählen auch mit anderen Methoden der ästhetischen Bildung verknüpfen.
Inwieweit ist diese kreativ-ästhetische Sprachvermittlung bei uns im Land bekannt oder angewendet?
Ich habe die Konzeption Künste bilden, eine DAF-Werkstatt für die kreative Sprachvermittlung schon im Jahr 2017 im Rahmen meiner Promotion an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg entwickelt und veröffentlicht. Und seitdem versuche ich sowohl als akademische Lehrkraft in der Lehrerausbildung als auch als Pädagogin, die immer noch sehr gerne an Schulen und Kindergärten tätig ist, durch meine Arbeit das immer mehr zu verbreitern. Ich habe durch die Jahre, durch unsere Fortbildungen auch viele Lehrer angesteckt und ich hoffe auch, dass es immer mehr werden und dass sich unsere Lehrerinnen trauen, durch die ästhetische Bildung zu der Sprachvermittlung zu kommen. Aber alleine, wenn ich nachdenke, dass vor kurzem bei dem Deutschen Lyrikfest in Klausenburg mehr als 100 Schüler deutsche Gedichte vorgetragen haben, eine Gruppe sogar ein Rilke-Gedicht gesungen hatte, wenn ich höre, dass unsere Kinder und Schüler Theater spielen, dass sie kreative Texte schreiben und dass es solche Events organisiert werden, da freue ich mich sehr und da sage ich, ja, langsam wird es auch hier bei uns etabliert.
An wen widmet sich der Workshop?
Der Workshop widmet sich an alle Lehrkräfte, die mit Kindergarten- und Grundschulkindern arbeiten, sich mehrsprachige Ziele gesetzt haben, kreative Wege für ihren Unterricht suchen und gerne einen spannenden Vormittag mit Kolleginnen in der schönen Stadt Klausenburg, Cluj-Cluj-War, verbringen würden.
Was wird im Rahmen des Workshops den Teilnehmenden angeboten?
In dieser einleitenden Fortbildung geht es erstmal um das Kennenlernen dieses interessanten Erzähltheaters, weiterhin um sprachfördernde Erzählmethoden. Aber wir entdecken auch andere Wege aus der Theaterpädagogik, Sprecherziehung, bildenden Kunst, die bei dem Geschichtenerzählen und Spielen eingesetzt werden. Die Lehrkräfte werden die Möglichkeit haben, sich sowohl in die Märchenwelt zu tauchen. Wir werden unter anderem Frau Holle bearbeiten, aber auch Bilderbücher erleben wir, unter anderem die kleine Raupe Nimmersatt oder das Zebra mit dem Regenschirm und das kleine Ich bin ich.
Wird eine Fortsetzung ähnlicher Workshops stattfinden?
Ja, wir haben das in Kooperation mit dem Deutschen Kulturzentrum Klausenburg so ausgedacht, dass es bald auch eine weitere Fortbildung stattfinden wird und zwar dann mit Inhalten und Geschichten, aber auch Methoden, die für größere Schüler, also ab der 5. Klasse, eingesetzt werden können. Also für Lehrer, meistens Deutschlehrer, die auch im Gymnasium und Lyzeum tätig sind.
Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96,0 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis freitags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von Radio Murisch. Das ist morasvasarheiradio.com.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Die deutsche Band Trio Farfarello um Geiger Mani Neumann gab in diesem Frühjahr ein Konzert in Satmar. In Rumänien ist der Künstler vor allem als der Geiger der berühmten Folkrockband Phoenix bekannt. Der deutsche Musiker, der sowohl die Geige als auch die Blockflöte meisterhaft beherrscht, gründete 1982 gemeinsam mit dem Gitarrespieler Uli Brandt das Trio Farfarello und seit 1995 ist auch Bassspieler Urs Fuchs dabei. Trio Farfarello verbindet in seinen Stücken osteuropäische Folklore mit zeitgenössischen Klängen aus traditioneller Musik, Rock und Klassik. In seiner 40-jährigen Tätigkeit hat Trio Farfarello 18 Alben und 4 DVDs veröffentlicht sowie rund 4000 Konzerte weltweit bestritten. Frontmann Mani Neumann hat in seiner Musikkarriere den MTV Lifetime Award erhalten und er wurde vom Staatspräsidenten Rumäniens mit dem Kulturverdienstorden ausgezeichnet. Vor seinem Konzert in Satmar sprach mit dem Musiker Kabirist von der Sendung Deutsch Express.
Wie ging es mit dem Trio Farfarello los?
Also am Anfang haben wir, weil ich ja noch mit Phoenix auch in Deutschland unterwegs war und in Holland und in Europa, also in Westeuropa war ja noch nicht die Revolution, da habe ich schon nebenbei mit dem Uli die eine oder andere kleine Session gemacht, wo auch immer, spontan, auch privat. Aber als dann klar war, dass wir mit Phoenix in Westeuropa nicht weiterkommen, das war 1982, da habe ich dann gesagt, okay, Uli, ich glaube, jetzt ist die Zeit für uns beide gekommen. Und dann haben wir uns einen Bassisten gesucht und dann haben wir Trio Farfarello gegründet und dann ging das bei uns innerhalb von wenigen Jahren bis in die absolute Spitze da. Dann kam die Revolution, erstmal in Deutschland, klar, die Wiedervereinigung im Oktober 89 und zwei Monate später hier in Rumänien. Das habe ich natürlich mitbekommen, wie alle anderen auch. Und dann hat sich Phoenix natürlich wieder reformiert. Bis zum Jahr 2008 war ich immer 50% in Rumänien mit Phoenix auf Tour und die anderen 50% mit Farfarello in Deutschland. Also ich war mehr im Flugzeug als alles andere.
Wo spielt ihr lieber, auf einer großen Bühne oder in einem Club?
Wir spielen nach wie vor super gerne in Clubs. Also auch in kleinen Clubs, weil ich mag diese enge, nahe Atmosphäre. Ich will nicht sagen lieber als in einem großen Saal oder auf einer Open-Air-Bühne, aber ich mag es einfach. Und das war auch unser Konzept hier in Rumänien jetzt, in diesem Jahr. Wir waren ja nicht das erste Mal hier, aber jetzt mal so richtig. Die erste Tour, die wir gemacht haben hier vorletzten Monat, die waren ausnahmslos in kleinen Clubs, bis 120 Leute. Wir waren alle voll, super, tolle Stimmung. Und ich denke, das ist für einen Einstieg für uns hier in Rumänien genau das richtige Konzept. Und dann wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Heute zum Beispiel hier in Satu Mare, ich habe mir eben angesehen, ich war eben im Club. Wunderschöner Club, gefällt mir auf Anhieb, super. Passen 80, 90, 100 Leute rein, kommen auch, wie ich hörte. Das wird eine super tolle Stimmung. Und das ist für uns natürlich hier in Satu Mare, ist für uns eine neue Stadt. Wir waren noch nie hier mit Farfarello. Und wir werden sehen, vielleicht spielen wir im Oktober hier im Theater, nebenan. Wunderschön, würde mir auch gefallen.
Die Pandemie hat 2020 alles verändert. Auch eure Band war davon betroffen, da ihr euch auf das 40. Jubiläumsjahr vorbereitet hattet.
Wir haben in der Zeit ein neues Album gemacht, Krönung, und wir haben einen Film gedreht über die Pandemie, und zwar eine Band im Lockdown und trotzdem Glückssuche, weil wir ja Optimisten sind, auch während der Pandemie. Es war ein Riesendesaster. Wir wollten 130 Konzerte machen im Jahr 2020 und 2021, unter anderem auch in Rumänien. Wir hatten das Ateneum in Bukarest gebucht. Wir wollten dort mit einem kleinen Kammerorchester ein Riesending machen. Alles ausgefallen.
Ihr spielt außerhalb des deutschsprachigen Raumes sehr oft in Rumänien. Warum?
Wir fangen ja heute mit dem zweiten Teil an, 10 Konzerte, mehr der Nord, Baia Mare ist morgen fällig und Bistrița und Regen und Constanța am Ende, Bacău, Buzău etc. Und vor zwei Monaten haben wir mehr den Süden gemacht, den Westen und Süden. Und wir werden Anfang Mai den dritten Teil unserer Tour machen mit Leva, dann nochmal Timișoara wahrscheinlich und dann Sokolar, das ist unten an der serbischen Grenze. Wunderschöner Ort, ein Freund von uns hat da ein Refugium gebaut, herrlich, wird ein Festival stattfinden. Dann in Altringen, das ist nicht weit von Timișoara, da machen wir unser eigenes Festival. Ja, und dann kommt die Festivalzeit im Juni, Mai, Juni, mal sehen, da werden wir sicherlich auf dem einen oder anderen Festival spielen und im Sommer werden wir uns am Schwarzen Meer. Natürlich waren wir weg, ja, natürlich auch ein Ort sein. Ich werde da auch ein bisschen Urlaub machen, klar, aber wir werden natürlich immer spielen, auch in Warmer Weg, ja, haben wir das gemacht.
Ich sehe schon, dass du auch von Rumänien fasziniert bist.
Ja, ich finde Rumänien ja super, ich bin ein richtig großer Fan und ich glaube ja auch daran und ich erzähle es auch jedem. Für mich ist Rumänien das Land der Zukunft, ja, weil hier ist noch was möglich. Es ist noch nicht so durchorganisiert, im Gegensatz zu Holland, im Gegensatz zum Westen. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, hier kann man noch wirklich individuell, spontan Dinge anzetteln, was in Deutschland praktisch gar nicht mehr geht. Da hast du zwei Jahre Vorlauf, das ist überhaupt nichts für mich. Ja, ich muss in der Lage sein, spontan zu sagen, hey, komm, in zwei Wochen hier, zack, zack. Das kann man in Rumänien tatsächlich machen und das finde ich super. Und ich möchte, dass es lange so bleibt, bitteschön. Ja? Also nicht alles durchstrukturieren. Nehmt euch nicht die Möglichkeit, spontan Dinge zu organisieren. Das muss so lange wie möglich in Rumänien möglich sein.
Obwohl ihr ein Trio seid, haben viele Musiker schon mit euch zusammengespielt. Mit wem habt ihr besonders gerne konzertiert?
Der Sänger von Manfred Manns Earth Band, Chris, der hat mit uns auch teilweise eine Platte gemacht. ein Album gemacht, Sea of Emotion, Chris Thompson. Das war natürlich auch, der war ein Weltstar. Zu der Zeit war der absolut die Stimme weltweit. Gut, okay, ist wie auch immer. Wir haben, die Plattenfirma fand unser Stück so schön und hat gesagt, der Chris könnte das singen. Der wollte sowieso ein Soloalbum machen und vielleicht könnte er den Song haben. Ich sag, er kann singen, aber den Song kriegt er nicht. Und deswegen ist es eins der wenigen Lieder, die zeitgleich auf zwei verschiedenen Alben veröffentlicht wurde. Auf seinem Soloalbum und auf unserem Album Sarava. Das ist natürlich auch eine lustige Geschichte. Das ist auch nie wieder vorgekommen, glaube ich. Das ist eine schöne Erinnerung. Und dann natürlich Nipi Noya. Nipi Noya ist ein Weltklasse-Perkussionist. Der hat mit allen Weltstars dieser Welt schon gespielt. Und er hat ja lange Zeit, 15 Jahre, mit uns gespielt, weil er unsere Musik so toll findet. Und jetzt, der Zufall will, jetzt letzte Woche rief er mich an und sagt, Manni, ich habe Bedürfnis. Ich möchte wieder mit euch spielen. Ihr braucht mir nichts bezahlen. Ich möchte unbedingt wieder mit euch spielen. Und natürlich die Idee, Nipi, er war schon mit uns in Rumänien, in Varma damals. Und ich sag, pass auf, Nipi, du kommst mit im Mai für unsere beiden Festivals in Sokolat, da unten an der serbischen Grenze, und du kommst mit nach Altringen. Und ich habe ihm das noch nicht gesagt, aber ich werde ihn die Tage anrufen und werde ihm das sagen, und er wird mit wehenden Fahnen wird er kommen und wird wieder mit uns spielen. Tolle Geschichte. Und das Dritte ist natürlich, wenn wir mit Orchester spielen. Wir haben unsere Musik arrangiert für große Sinfonieorchester und wir haben 3-4 Mal es in Deutschland gemacht, und ich hoffe, und da gibt es auch schon erste Pläne, hier in Rumänien ein Orchester und einen Dirigenten zu finden, der mit uns Farfarillo Classic macht. Das ist natürlich eins der größten Erlebnisse, die man als Musiker haben kann. Wenn ein Orchester deine eigene Musik spielt, das ist natürlich immer wieder wunderschön.
Welche Pläne habt ihr mit Trio Farfarillo für die nächsten 10 Jahre?
Unsere Energie ist nach wie vor 100%ig vorhanden und ich hoffe, dass wir das noch 10 Jahre durchhalten. Also es wäre wunderbar. Ich würde mir wünschen, dass wir eigentlich europaweit nochmal einen großen Schritt machen. Und ich glaube, dass wir hier, wenn wir hier in Rumänien damit beginnen, wie wir das dieses Jahr tun, es könnte sein, dass es ausstrahlt. Und ich hoffe, unsere Musik, die ist zeitlos. Unsere Musik ist instrumental. Unsere Musik wird von jedem verstanden, sofern er sein Herz öffnet. Und wir haben diese Reaktion ja ganz besonders hier in Rumänien zu spüren bekommen. Ich denke, da ist noch viel Luft nach oben.
Aus dem bisher letzten Album von Farfarello, betitelt Krönung, hören wir nun den Song Ludwig, eine Bearbeitung nach Beethovens Ode an die Freude. Die Sendung Deutsch Express ist jeden Samstagnachmittag gegen 17 Uhr Ortszeit in Simbürgen im ungarischsprachigen Sender City Radio empfangbar auf 106,4 MHz in Satmar, 93,8 MHz in Großkarol und 103,3 MHz in Zillermarkt sowie auf 88,4 MHz in Kronstadt, aber auch in anderen simbürgischen Ortschaften sowie online unter www.city-radio.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Meine Damen und Herren, hiermit endet die April-Auflage unseres Funkmagazins. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus der Region finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net und auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Aus dem Temeswarer Studio verabschiedet sich von Ihnen im Namen des gesamten Teams Adi Ardelean. In einem Monat melden wir uns mit der Mai-Auflage unserer Gemeinschaftssendung zurück. Haben Sie bis dahin einen schönen Frühling.
Wir sprechen Ihre Sprache.